Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mamy przemysł i tradycje, a jednocześnie ulice dalej.
Wir haben es mit Industrie und Tradition zu tun. Und eine Straße weiter sitzen IT-Leute, die sich eine 3D-Brille aufsetzen und ferngesteuert Aufgaben erledigen. Es ist ein sehr interessanter Ort hier.
Gemeint ist mit der Aussage Oberschlesien in Polen. Eine Region, die jahrhundertelang von und mit der Steinkohle und der Schwerindustrie gelebt hat. Davon verabschiedet sich Polen wie die ganze EU nun. Aber nirgendwo ist dieser Wandel so grundlegend wie in dem sogenannten polnischen Ruhrgebiet. Doch trotz des Strukturwandels geht es Oberschlesien gut. Wie kommt das? Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Jan Palokat war bis zum Sommer 5 Jahre lang unser ARD-Korrespondent in Warschau und hat, bevor er zurück nach Deutschland kam, eine ausgedehnte Reise durch Oberschlesien gemacht. Eine Region, die trotz des Strukturwandels einen Aufschwung erlebt. Er hat sich gefragt, wie das kommt und fand heraus, die schlesische Identität spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Bei dieser Begegnung sollen Fans Glory Glory Tottenham erstmals angestimmt haben. Heute Klassiker unter den Stadiongesängen bei den Hotspurs im Norden Londons. Aber auch im polnischen Fußballgedächtnis ist die Paarung fest verankert. 1961, Europapokal der Landesmeister Górnik Bergmann Zabrze gegen Tottenham Hotspur. Der südpolnische Revierclub Zabrze war damals auf die polnische Meisterschaft abonniert. Auch international spielte man auf Augenhöhe. Und Zabrze-Verteidiger Stanisław Ożliżło war auf dem Weg zu einer polnischen Fußballlegende.
Na papierze byliśmy pracownikami kopalń, nie? To był paradoks w tym czasie, bo
auf dem Papier waren wir Spieler selbst Angestellte der Bergwerke. Praktisch ein Paradoxon jener Zeit, denn wir waren Amateure, Fabrikarbeiter, die gegen Profimannschaften aus Deutschland, Italien, Holland oder Spanien antraten. Aber irgendwie haben wir es geschafft.
Górnik Zabrze war Bergbau pur. Bis heute zieren Hammer und Hacke das Vereinsemblem. An der Spitze des Vereins standen zu sozialistischen Zeiten Grubendirektoren und ein Vize-Bergbauminister. Auf den Tribünen jubelten Bergleute und Stahlarbeiter und auf dem Platz kickten Bergarbeiter. Wie eben der langjährige Kapitän und Nationalspieler Ożliżło, der selbst vor Beginn seiner Fußballlaufbahn den Schacht hinuntergefahren war.
Okres, kiedy ja jeszcze tutaj uprawiałem.
Die Zeit, in der ich hier Fußball gespielt habe, war eigentlich sehr schön. Ich erinnere mich sehr gern daran, weil wir für wirklich tolle Leute gespielt haben. Fantastische Kollegen aus den Gruben, mit denen wir täglich auch direkt zu tun gehabt haben. Wir waren auch bei den Belegschaftsversammlungen dabei. Ich kannte den Bergbau sehr gut und hatte einen Heidenrespekt vor der Arbeit der Kumpel. Und dann ihr Jubel, wenn die Schiedsrichter und wir aus dem Tunnel in das schlesische Stadion traten. Ich musste diesen Leuten wirklich mein Bestes geben, damit sie das Stadion zufrieden verlassen.
Heute beobachtet Ożliżło von einem Ehrenbüro hoch im Stadion rundaus live die weitere Entwicklung des Vereins. 85 Jahre ist er inzwischen alt. Und die großen Erfolge seines Teams sind lange her. Im neuen Jahrtausend hat Zabrze keine Titel mehr gewonnen, ist international irrelevant und krebst auch in der laufenden Saison im hinteren Mittelfeld der polnischen Bundesliga herum. Ein Sinnbild auch für den Abstieg von Bergbau und Schwerindustrie in der Region, denen sie den Aufstieg zu einem der größten Ballungsräume Mittelosteuropas verdankt. In der Bergarbeiterstadt Chorzów etwa, einst 8 Gruben stark, lässt ein privater Betreiber derzeit ein letztes Feld ausbeuten. Mit ferngesteuerten Maschinen und Fließbändern, Manneskraft wird hier kaum mehr gebraucht. Hunderttausende Bergarbeiter und Stahlkocher verloren in den letzten 25 Jahren ihre Stelle. Andere betraten die Bühne. Solche wie Unternehmensgründer Mariusz Szymocha, 40 Jahre alt, Polohemd, Mekki-Frisur, jungenhaftes Lächeln.
Tutaj byłeś, to jest nasze biuro Open Space i
Das ist unser Büro Open Space. Absichtlich kleiner als so ein großes Großraumbüro. Denn wenn hier 4 oder 5 Leute arbeiten, konzentrieren sie sich auf ihre Aufgaben und niemand stört irgendjemanden.
Computer und Schreibtisch statt Helm und Hacke, Business-Englisch statt Grubenschlesisch. Mario Schimocha arbeitete in Firmen in der ganzen Welt, bevor er aus, wie er sagt, Heimatverbundenheit zurück nach Schlesien ging und eine Unternehmensberatung gründete. Ein Lebenslauf im Kontrast zu den Altvorderen, die oft ein Arbeitsleben lang in ein und derselben Zeche arbeiteten.
Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die sehr traditionell orientiert sind, oft in Verbindung stehen mit dem Bergbau oder dem Hüttenwesen. Und da denken die Leute dann oft immer noch in Begriffen wie harte Arbeit, dass man einen Arbeitsplatz 20, 30 Jahre lang hat. Einige Bekannte laden uns zu ihren letzten Arbeitstagen ein und sagen zum Beispiel, dass sie hier 40, manchmal 50 Jahre an einem Ort gearbeitet haben. Aber das sind schon Ausnahmen, echte Perlen, Raritäten eben.
Der Grubenarbeiter, im Sozialismus zu einer Art Elite der Arbeiterklasse stilisiert, war vielfach privilegiert. Seine Renten liegen bis heute höher als üblich. Schimochas Familie gehörte nicht zu dieser Elite und der junge Mariusz schaute bisweilen neidisch auf sie. Heute hat sich das geändert. Heute berät er Unternehmen, die von ihm wissen wollen, wie sie ihre Arbeitsweise verbessern können, darunter auch traditionelle Industriebetriebe, die es in Schlesien auch immer noch gibt.
Wir haben es mit Industrie und Tradition zu tun. Und eine Straße weiter sitzen IT-Leute, die sich eine 3D-Brille aufsetzen und ferngesteuert Aufgaben erledigen, etwa in einer Fabrik in Frankreich oder in Deutschland. Und dann gibt es aber auch Kollegen, die ich sehr schätze, die immer noch, wie wir hier in Schlesien sagen, in die Scholle fahren und Kohle fördern. Es ist ein sehr interessanter Ort hier.
Während zigtausende Kohlekumpel und Stahlkocher ihren Arbeitsplatz verloren oder vorzeitig in den Ruhestand gingen, rekrutierten Servicefirmen aus aller Welt sprachgewandte Hochschulabsolventen, deren Stellen in den Statistiken als unternehmensnahe Dienstleistungen geführt werden. Beratertätigkeiten wie bei Schimocha, aber auch im Outsourcing, etwa von Finanzen, Buchhaltung, IT. Von Oberschlesien aus steuern sie die Buchhaltung von Firmen, die sie oft nie besucht haben. Oder sie pflegen per Fernwartung die IT in einem Betrieb am anderen Ende der Welt. Vor allem Katowice, aber auch andere größere Städte Oberschlesiens entwickelten sich in den letzten Jahren zu regelrechten Dienstleistungszentren. Emsige Helfer der Weltwirtschaft, die den eigentlichen Unternehmen Arbeit abnehmen, dann doch auch wieder den Bergleuten, gar nicht unähnlich, die ebenso unermüdlich Fuhre um Fuhre Rohstoff anlieferten, der die Weltwirtschaft unter Dampf hielt. Es sind moderne Jobs, die gutes Geld bringen, körperlich nicht so auszehrend und gefährlich wie die Arbeit unter Tage. Aber sie schaffen nicht die Verwurzelung, die die Arbeit im Bergwerk mit sich brachte, den Lokalstolz, den sie generierte.
Przemysł Górnośląski.
Die oberschlesische Industrie hat dieses Land geprägt. Man könnte sogar sagen, sie hat das Land geschaffen. Was Sie heute hier sehen, von der Anordnung der Straßen bis zu den Eisenbahnlinien, alles entstand entlang der unterirdischen Kohleflöze. Die ganze Topografie, die Orte und Arbeitersiedlungen.
Sagt Beata Piecher van Sragen, Historikerin und eine bedeutende Kennerin von Tradition und Soziokultur Oberschlesiens.
Es geht dabei nicht nur um das materielle Erbe, sondern auch um das kulturelle Gedächtnis. Für die Menschen, auch für die Jungen, ist das Nachdenken über sich selbst in erster Linie ein Nachdenken über die Menschen von hier. Und das ist durchdrungen von der Schwerindustrie, die diesen Ort geschaffen hat.
Was unübersehbar ist. Oberschlesien ist durchzogen von Bahndämmen, ausgedienten Schachtanlagen, Schloten und verfallenen Werksgeländen, manchmal zum begehbaren Industriemuseum umgebaut, manchmal wie in Katowice zum Einkaufsparadies umfunktioniert, mit bunt bemaltem Förderturm als Treffpunkt und Logovorlage. Forscherin Piecher spürt nach, wie das Industrieerbe auch in den Köpfen weiterlebt. Auf vielerlei Weise. Eine Ausstellung im Ethnographischen Museum Chorzów etwa zeigt Tätowierungen. Oberschlesierinnen und Oberschlesier von heute sind zu sehen, die selbst schon nicht mehr unter Tage arbeiten, sich aber Ornamente des Industriezeitalters in die Haut ritzten. Den Hochofen etwa, an dem der Großvater arbeitete, den es aber schon lange nicht mehr gibt. Dass die Arbeit an den Öfen und im Stollen, die sich nun zusehends nostalgisch verklärt, hart und gesundheitsschädlich war, verraten die Tattoos nicht.
Wir haben also ein gewisses Problem, denn einerseits sind wir glücklich, wenn wir überall Photovoltaikanlagen installieren, damit wir gesündere Luft atmen. Andererseits müssen wir entweder eine neue Identität finden oder akzeptieren, dass wir darum kämpfen müssen, dieses Erbe zu bewahren und jede noch so kleine Spur der Erinnerung an diese großartige Industrie zu erhalten, die diese kleine lokale Welt um uns geschaffen hat.
Denn im Revier war die Arbeit nicht bloß ein Job. Sie prägte über Jahrhunderte den Alltag, die Beziehungen, Mentalität, Musik, sogar die Sprache. Kohle und Stahl, das war das Rückgrat ganz Polens. Noch in den 1920er Jahren lieferten sich Deutsche und Polen blutige Verteilungskämpfe um das Revier. Und nun? Der Bergmann als Auslaufmodell. Die Kohle schuldig an Smog und Klimakrise. Arek Gorla beobachtet als Fotograf seit Jahrzehnten den rasanten Wandel seiner Heimatregion.
In Schlesien galt es früher als Zeichen des Scheiterns, in diesen typischen Arbeitermehrfamilienhäusern aus Ziegeln zu leben. Wer mehr wollte oder etwas mehr verdiente, der träumte davon, in einen Plattenbau zu ziehen. Das war in den 1980er Jahren ein Zeichen des Luxus.
Das habe sich nun komplett geändert, erklärt der 50-jährige Schlesien-Enthusiast. Direkt nach dem Urlaub war er bereit zum Gespräch. Zu Schlesien immer, hatte er gesagt.
Jetzt gilt es als Luxus, in einer vom Bauträger hochgezogenen modernen Wohnsiedlung zu leben, die ihren eigenen ästhetischen Regeln gehorchen. Aber auch das ändert sich schon wieder und wir kehren zu den Backsteinhäusern zurück, zum Charakter dieser Bauten. Es beginnt plötzlich Luxus zu werden, in diesen Ziegelbauten zu leben, die sie eben noch alle loswerden wollten. Denn die Leute wollen etwas, das ihre Identität definiert. Und in Schlesien ist eben der Backstein stark, die Form, der Schwung und darauf kommen wir wieder zurück. Die Bauherren merken, dass sie auf mehr Zuspruch stoßen, wenn sie auf diese Ziegelästhetik zurückgreifen.
Oder gleich im Original, wie in Nikiszowiec, einer Backsteinsiedlung, einst verrufen und heute sauber und hübsch saniert und plötzlich angesagter Ort mit hohen Preisen. Ein Beispiel, das Schule macht. Im Städtchen Ruda ist ein Straßenzug alter Arbeiterhäuschen restauriert worden und lockt nun mit Laden und Clubhaus zum Miteinander. Die Rutsche auf dem Spielplatz gegenüber ist in Form eines Förderturms gestaltet. Eine Rückbesinnung auf vielen Ebenen. Die schlesische Sprache, lange eher als minderwertig belächelte Mischung aus Polnisch und Deutsch, greifen Jüngere heute mit Stolz in der Stimme auf und bedrucken damit T-Shirts. Bergmanns Lieder, die das Leben der Familien in allen Facetten beschreiben, werden gespielt und für die Nachwelt gesichert, so wie dieses Loblied auf die schlesische Frau. Die Suche nach der eigenen Identität ist auch deswegen möglich, weil es Oberschlesien insgesamt gut geht. Der Verlust so vieler Industriearbeitsplätze vergleichsweise gut verkraftet wurde. Heute hat die Region eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten Polens. In Zentren wie Katowice oder Gliwice herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Aus dem Fenster seiner kleinen Katowicer Unternehmensberatung sieht Gründer Mariusz Szymocha vier Bürotürme, auf denen die Schriftzüge weltweit bekannter Beratungsgesellschaften prangen. Szymochas globale Konkurrenten, die ihre Büros auf einem früheren Areal aus Kohlemine und Stahlwerk hochzogen. Nur eine Backsteinkirche blieb stehen.
Wir stehen im Schatten dieser vier Bürotürme. Aber es ist ein warmer Schatten und auch eine Inspiration für uns. Wenn Sie hier erfolgreich sind, warum sollten wir es nicht auch sein? Mit eigenem Wissen, eigener Erfahrung.
Zahlreiche Hochschulen, gutes Bildungsniveau, verbreitete Sprachkenntnisse. Darauf verweisen Experten, wenn sie erklären sollen, warum gerade Oberschlesien der Ort ist, an dem globale Servicedienstleister ihre verlängerten Computerbänke aufstellen. Auch der Ruf der lokalen Bevölkerung mag eine Rolle spielen. Sie sollen besonders tüchtig und ehrlich sein, meint Kulturforscherin Piecha.
Ja, das oberschlesische Arbeitsethos. Damit war gemeint, dass die Arbeit immer gewissenhaft erledigt werden musste. Man hat seinen Vorgesetzten bedingungslos zu gehorchen. Diese Unterwerfung unter eine bestimmte Ordnung, einschließlich der gesetzlichen Ordnung, ergab sich einfach aus den Arbeitsbedingungen in einem Berg- oder Stahlwerk. Wenn du nicht hörst, dich nicht an die Regeln im Arbeitsprozess hältst, den Rat erfahrener Arbeiter ignorierst, gefährdest du die Gesundheit oder sogar das Leben der ganzen Arbeitseinheit.
Und auch im Fußballstadion lebt trotz ausbleibender Erfolge von Bergmann Zabrze die Tradition. Auch wenn die Kibice, wie Fußballfans auf Polnisch heißen, selten noch selbst Bergleute sind wie früher. Als Vereinslegende Osliżwo von seiner Verteidigerposition aus das Spiel dirigierte.
Wir begegnen vielen Anhängern und manchmal denke ich, Junge, du warst wahrscheinlich noch nicht mal auf der Welt, als Gurnik seine Erfolge feierte. Ich ziehe daraus den Schluss, dass sie irgendetwas mit dem Verein verbindet. Denn wenn es irgendein Club wäre und sie ihn nicht lieben und verehren könnten, würden sie nicht kommen.
Am Ende also doch die Identität mit Oberschlesien. Die sorgt nicht nur für das Weiterbestehen des Revierclubs Górnik Zabrze, sondern hilft dem gesamten polnischen Revier, das in kürzester Zeit die wirtschaftliche Existenzgrundlage verloren hat, wieder auf die Beine. Doch den Schlesiern wird das Leben von der polnischen Regierung schwer gemacht. Die deutsche Minderheit in Polen wird daran gehindert, ihre Rechte auszuüben, wie zum Beispiel ganz aktuell. Der Unterricht in deutscher Sprache wurde von 3 Stunden auf 1 Stunde pro Woche reduziert. Das widerspricht den Regeln der Europäischen Union. Der Schutz von Minderheiten ist einer der höchsten Werte der EU. Ist dies nun eine weitere Eskalation zwischen dem Vorsitzenden der Peace-Partei Jarosław Kaczynski und der EU, neben dem Streit über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie? Peter Sawicki ist unser Korrespondent in Polen und uns zugeschaltet. Hallo nach Warschau.
Ja, hallo.
Herr Sawicki, bleiben wir zunächst bei dem aktuellen Beispiel. Der Deutschunterricht wurde von 3 auf 1 Schulstunde wöchentlich reduziert. Wie kam es dazu? Warum?
Da muss man ungefähr 1 Jahr zurückblicken auf die Planungen für den Haushalt 2022, ganz konkret auf Oktober 2021 zunächst einmal. Da wurde im Ausschuss für Bildung im Sejm, im Parlament in Polen, ein Änderungsvorschlag eingebracht, der vorsah, dass Schulzuwendungen für Kommunen gekürzt werden, mit Fokus unter anderem eben auf Sprachenunterricht, und zwar in Höhe von 40 Millionen Złote, 8,5 Millionen Euro umgerechnet, also 1/5 der bisherigen Summen, die dafür aufgewendet wurden. Das zielte theoretisch auf sämtliche Minderheitensprachen in Polen. In der Praxis aber, das wurde deutlich hervorgehoben, eben auf Deutsch. Mit der Konsequenz eben, dass dann nur noch 1 statt 3 Stunden Deutschunterricht an Schulen in Polen möglich sein sollte. Und die treibenden Kräfte dahinter waren der Abgeordnete der Partei Solidarna Polska, Janusz Kowalski, und der Bildungsminister selbst, Przemysław Czarnek von der Regierungspartei PiS.
Herr Sawicki, Sie erwähnten das. Es traf nur den Deutschunterricht. Dabei gibt es 9 Sprachen, die in Polen als Minderheitensprache unterrichtet werden, etwa Ukrainisch. Ist das also ein weiteres Beispiel für die deutschfeindliche Haltung der Regierungspartei PiS? Es gab ja schon 2015 die Hetzkampagne gegen Angela Merkel aufgrund der Flüchtlinge.
Es ist vielleicht eher ein Beispiel dafür, wie die PiS-Regierung sich innerhalb des eigenen Lagers von extremen Kräften immer wieder abhängig macht, beziehungsweise ihnen dann Zugeständnisse für Profilierung einräumt. Der erwähnte Janusz Kowalski gilt als Vertrauter des Justizministers Zbigniew Ziobro, eines der größten Hardliners in der Regierung. Kowalski stammt selbst übrigens aus Oppeln, aus Schlesien. Mhm. Und er ist seit Jahren eine radikale Stimme gegen Deutschland, wendet sich dagegen eine vermeintliche oder tatsächliche deutsche Dominanz auf EU-Ebene, hat sich damit sozusagen ein gewisses Profil geschaffen. Und der Bildungsminister Przemysław Czarnek, er gilt auch als konservativer Hardliner in der Regierungsfraktion und im Kabinett. Und auch für ihn ist das Thema auch umgekehrt Polnischunterricht in Deutschland, was es seiner Meinung nach zu wenig in Deutschland gäbe, was er da oft auch mit falschen Angaben sozusagen untermauert. Das versucht er auch für eine Profilierung zu nutzen. Er will da sicherlich auch eine gewisse Härte gegenüber Deutschland demonstrieren, indem er ganz offen tatsächlich sagt, was eben auch ein Grund dafür ist, dass man das für EU-rechtskonform sieht, dass man eben Deutschland dazu einer anderen Politik bewegen will.
Herr Sawicki, wir bleiben bei der deutschfeindlichen Haltung der polnischen Regierung, wechseln aber das Thema. Reparationen. Die polnische Regierung hat wieder einmal die Forderung nach Reparationen gestellt. Deutschland soll wegen des Zweiten Weltkrieges zahlen. Die Bundesrepublik lehnt diese Forderung ab und beruft sich dabei auf den 2+4-Vertrag von 1990. Nun muss man dazu sagen, dass die PiS das Thema regelmäßig spielt, auch um innenpolitisch zu punkten. Ist das jetzt wieder mal so ein Versuch? Hat die PiS es nötig? Warum jetzt gerade?
Also die weitläufige Meinung ist hier, dass das ein Schritt ist, der deutlich nach innen gerichtet ist. Das Ganze war ja auch mit scharfer Symbolik versehen. Der Bericht zu den Reparationen, der wurde am 1. September, am Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs, veröffentlicht. Die diplomatische Note an Deutschland wurde am Tag der Deutschen Einheit überreicht, am 3. Oktober, was übrigens auch in Polen Kritik hervorgerufen hat. Das Thema ist durchaus ambivalent, weil einerseits die PiS-Regierung immer wieder, wie Sie sagen, für innenpolitische Zwecke genutzt hat, aber es gibt natürlich auch gleichzeitig ein großes Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft und Umfragen zufolge unterstützen durchaus viele Polen, auch die Mehrheit, Reparationen bzw. weitere Entschädigungen, was auch immer darunter man versteht, von Deutschland. Das gängige Narrativ ist hier tatsächlich, dass man viel schneller zum Beispiel an die Corona-Gelder, die ja eingefroren sind bislang, die EU-Kommission bisher wegen der Mängel im Justizwesen blockiert, 35 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, dass man das Geld durch entsprechende Reformen im Justizwesen viel schneller bekommen könnte. Und dieses Geld hat man auch tatsächlich dringend nötig hier.
Herr Sawicki, Polen hat an Glaubwürdigkeit und Renommee innerhalb der EU tatsächlich und auch Deutschlands gewonnen seit Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich habe den Eindruck, das setzt die polnische Regierung nun aufs Spiel mit dem reduzierten Deutschunterricht einerseits und auch den Reparationsforderungen andererseits. Sie haben ausgeführt, dass das durchaus auf eine breite Basis im Land selbst trifft. Dennoch die Frage, warum tut es das?
Also beim Thema Sprachunterricht hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist ein nicht so präsentes Thema hier tatsächlich. Da kann PiS höchstens bei der Kernklientel punkten. Grundsätzlich ist es aber so, dass PiS sich moralisch gewissermaßen oben aufsieht derzeit durch die Unterstützung der Ukraine und dass man auch vor dem Hintergrund Deutschlands auf seine historische Schuld nochmal mit Nachdruck darauf hinweist. Letztlich ist man sich aber einig, dass das Thema deutlich mit Blick auf die Parlamentswahlen im kommenden Jahr ausgerichtet ist, wo es aber eben zweifelhaft ist, ob das wirklich ziehen wird, weil die PiS-Regierung hier mit großen Problemen zu kämpfen hat, für eine übermäßig hohe Inflation beispielsweise verantwortlich gemacht wird. Die Umfragen der letzten Wochen und Monate zeigen das deutlich, dass PiS damit rechnen muss, abgewählt zu werden. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass diese Reizthemen jetzt vielleicht ein bisschen weniger im Fokus stehen werden, auf EU-Ebene und im bilateralen Verhältnis wahrscheinlich keine neuen Gräben aufreißen, aber die alten Gräben sozusagen bestehen bleiben und man umgekehrt in Deutschland und in Brüssel vielleicht auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass die PiS-Regierung eben im kommenden Jahr nicht mehr die Regierung stellt.
Das schauen wir mal im nächsten Jahr. Soweit unser Warschauer Korrespondent Peter Sawicki über Polen, seine Beziehung zu Deutschland und die aktuelle Situation innerhalb der EU. Danke für das Gespräch, Peter Sawicki.
Gerne.
Und wenn Sie ein Thema haben, das Sie hier gern hören möchten, dann schreiben Sie an uns weltzeit@deutschlandradio.de. Immer zum Jahresende verschenken wir eine Weltzeit und freuen uns auf Ihre Vorschläge. Das Ergebnis hören Sie dann in der letzten Weltzeit vor Weihnachten. Wir haben schon zahlreiche Mails bekommen, danke dafür. Aber es lohnt sich weiterhin. Welches Auslandsthema wünschen Sie sich? Vorschläge bitte an weltzeit@deutschlandradio.de. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.